Zeit, den grünen Balken, die Zeit der Könige. Da kam Saul, da kam David, da kam Salomo. Und nachdem diese Könige über Israel geherrscht haben, gab es einen großen Crash. Und Israel hat sich aufgeteilt in das Nordreich Israel und in das Südreich Juda. Und von da an, ja, wurde es nicht wirklich besser. Die Könige, die da geherrscht haben, die waren nicht wirklich gottesfürchtig, die haben das nicht wirklich im Sinne des Erfinders gemacht, die sind nicht an Gott geblieben, die haben die Israeliten zum Götzendienst verführt und das Nordreich Israel ist so circa 722 vor Christus dann zum Crash gekommen, es hat dann einfach geendet. Sie wurden erobert und das Südreich hat es noch ein bisschen länger ausgehalten, Juda, aber auch 587 kam da der Crash und sie mussten ins Exil, in die Verbannung. Und wir befinden uns jetzt gerade an dem Punkt, wo dieser kleine Prophet hier eben aufgetaucht ist. Das ist Amos, wenn ich euch vorstellen darf. Amos, der lebte so circa, beziehungsweise wirkte so circa zwischen 750 und 760 vor Christus und zwar im Nordreich hat er gewirkt, ungefähr zur gleichen Zeit wie Hosea letzte Woche, was wir von Anderle gehört haben. Der Amos, der war ein Viehhirte und Maulbär, Feigenbaumzüchter, schwieriges Wort. Ich finde, der hätte bei Wer bin ich mal mitmachen sollen. Das wäre bestimmt spannend geworden. Also er war Maulbär, Feigenbaumzüchter und er kam aus Tekoa. Tekoa war eine kleine Stadt in Juda an der Nähe zur Grenze Israels. Also er ist eigentlich gebürtiger Südreichler. Aber er war tätig als Prophet im Nordreich und zwar als da Jerobeam der Zweite geherrscht hat und der, das haben wir auch letzte Woche schon gehört, der hat Israel regiert und Israel war in der Blütezeit, es ging Israel gut, sie hatten Frieden und es ist so ein allgemeiner Wohlstand ausgebrochen. Das hat aber die Israeliten nicht dazu gebracht, dass sie in Dankbarkeit vor Gott auf die Knie gefallen sind und gesagt haben, jetzt noch besser und noch mehr, weil er segnet uns. Nein, es hat dazu geführt, dass in ihrem Wohlstand Israel eigentlich ja, Gott so ein bisschen zur Seite geschoben hat und auch andere Götter noch spannend und interessant fand. Die haben quasi sowohl Gott angebetet, als auch noch so ein bisschen Götzen nebenbei. Interessanterweise, also Israel ist damals, hat sich von Gott entfernt und ist ihm untreu geworden. Interessanterweise hat es Israel scheinbar gar nicht wirklich so empfunden damals. Wärst du damals im Nordreich, vielleicht in der Stadt Bethel, da in die Fußgängerzone gegangen und hättest eine Umfrage gestartet, hey, wie sieht's denn so aus mit deinem Glaubensleben, wie bist du denn drauf? Hätten die gesagt, ja, ich bin gläubiger Israelit, ich glaube an Jahwe, ich gehe sonntags in den Gottesdienst, wir haben Worship-Veranstaltungen, montags besuche ich meine Hausgruppe, es läuft, ich bin gut dabei, also ich bin gläubiger Christ, hätte man wohl gesagt, hätten sie Jesus schon gekannt damals. Also die Israeliten zu der Zeit damals, als Amos geherrscht hat, hatten eigentlich gar kein Problem gesehen, weil für die war klar, wir gehen in den Gottesdienst, wir singen, wir machen coole Musik, wir bringen Lieder und wir opfern, also wir haben auch ihren Zehnten gegeben und wahrscheinlich sogar noch darüber hinaus, hey, mit unserem Gottesdienst, mit unserem Gottesleben und mit unserer Gottesbeziehung sieht's top aus. Aber Amos kommt in genau diese Zeit und in diese Sicherheit. Die sind sonntags im Gottesdienst gewesen und haben sich gedacht, ist gut. Gott kann zufrieden mit mir sein, ich mache das schon richtig. Und in diese Zeit, in diese Phase kam Amos rein und sagt, nee, Gott ist unzufrieden. Gott ist überhaupt nicht glücklich damit, dass du sonntags einfach in den Gottesdienst gehst. Gott ist überhaupt nicht glücklich über deine Lobpreiskonzerte. Boah. Mir als Lobpreisleiterin, ich kriege da immer so leicht Panikzustände, wenn ich sowas höre, dass Gott sowas sagt. Und ich denke mir sofort, oh Gott, was mit meinem Lobpreis? Als Amos zu Israel geht, ist Gott richtig krass. Eine Zeit lang redet Amos, aber plötzlich redet dann Gott zu Israel. In Amos 5, die Verse 21 bis 23, da sagt Gott zu Israel: Ich hasse und ich verachte eure religiösen Feste und kann eure feierlichen Zusammenkünfte nicht riechen. Ich will euer Brand- und Speisopfer nicht haben. Die Friedensopfer, eure Mastkälber, will ich nicht sehen. Hört auf mit dem Lärm eures Lobpreises. Eure Anbetungsmusik werde ich mir nicht anhören. In einer anderen Übersetzung heißt es: Hört auf mit dem Geplärre und euren Harfenlauten. Hört auf mit dem Geplärre. Was war das Problem? Mag Gott keine Musik? Will er das nicht, dass man ihm Lieder bringt? Mag er es nicht, dass wir sonntags in den Gottesdienst gehen? Mag er es nicht, wenn du einen Teil deines Geldes ihm zur Verfügung stellst? Nee, das war gar nicht Gottes Problem. Gott hatte gar kein Problem damit in erster Linie, dass Israel den Gottesdienst besucht. Gott hatte ein Problem damit, dass er nicht mehr die Hauptrolle war, sondern dass er eine Nebenrolle eingenommen hat. Gott hatte ein Problem damit, dass es im Gottesdienst nicht mehr um ihn ging. Gott hatte ein Problem damit, dass es beim Liedersingen ums Liedersingen ging, dass es beim Liedersingen darum ging, dass man seine Stimme schön entfaltet oder dass die Klänge besonders toll klingen oder ja, dass es vielleicht um gar nichts geht, dass man einfach nur singt, weil man ja singt. Gott hatte ein Riesenproblem damit, dass er nicht mehr im Mittelpunkt stand. Sie hatten Gott plus so ein bisschen Gott und ein bisschen andere Sachen. Ihre Hingabe, die sie im Gottesdienst zur Schau getragen haben, war geheuchelt. Und das hat Gott wahnsinnig zornig gemacht. Gott geht es ungefähr so wie meinen Ohrläppchen. Ich habe eine Nickelallergie. Und wenn ich Ohrringe trage, in denen Nickel drin ist, dann schwellen die ungefähr auf das Doppelte ihrer normalen Größe an. Ich ertrage keine unechten Dinge in meinen Ohren. Das funktioniert nicht. Und genauso wenig wie meine Ohren unechten Schmuck ertragen, erträgt Gott das Unechte in unseren Gottesdiensten. Er hält es nicht aus. Er kann es nicht ertragen. Er reagiert absolut allergisch auf heuchlerischen Lobpreis und Gottesdienst. Gott, genügt es nicht, dass du sonntags hier auftauchst. Das ist nicht, was er von dir will. Es reicht ihm nicht, dass du montags oder an welchem Tag auch immer in die Hausgruppe gehst und die Quote erfüllst. Yeah, wir haben 8 Leute in der Hausgruppe. Und es reicht ihm auch nicht, dass du morgens die Bibel aufschlägst, wenn es dir nicht darum geht, ihn darin zu finden und ihn kennenzulernen. Gott sagt zu Israel durch Amos: Sucht mich und ihr werdet leben. Sucht mich und ihr werdet leben. Amen. Und deshalb ist meine Frage an dich und an mich, ich nehme mich da überhaupt nicht raus: Warum sind wir heute Morgen hier? Warum bist du heute Morgen aufgestanden, auf die Rheinau gekommen? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Vielleicht bist du einfach gekommen, weil du jeden Sonntag kommst und es hat sich irgendwie so etabliert. Oder vielleicht bist du gekommen, weil du hier coole Leute triffst, weil du dich mit den Leuten hier verstehst. Hier sind deine Freunde, das ist dein soziales Leben und wir haben eine gute Zeit. Vielleicht bist du einfach gekommen, weil du Punkte bei Gott sammeln möchtest. Es gehört sich, in den Gottesdienst zu gehen und deshalb kommst du. Vielleicht bist du gekommen, weil du denkst, naja, um ein guter Christ zu sein, sollte man auch hier sein. Du hast ein Verantwortungsbewusstsein gegenüber Gott. Oder Frage an dich und an mich: Die Lieder, die wir heute Morgen gesungen haben, hast du die von Herzen gesungen? Sind es wirklich Lieder, die aus deinem Herzen gekommen sind? Sind es Lieder, die aus meinem Herzen gekommen sind? Wir haben gesungen, über alles will ich dich erheben. Tun wir das in unserem Leben? Ist es wirklich das, was ich von ganzem Herzen möchte? Die Lieder, die ich singe, die Texte, meine ich die auch wirklich so? Und jetzt gibt es häufig so die Reaktion, das habe ich schon ganz oft gehört, dass Leute zu mir gekommen sind und gesagt haben, boah, das Lied, das ist voll krass, da geht es ja um Hingabe und so. Und ey, ich würde mich voll wie ein Heuchler fühlen, wenn ich das jetzt mitsinge. Ich kann das gar nicht. Ja, ist gut, tu nicht so, als wäre es so, wenn es nicht so ist. Aber es ist nicht okay, dass du dann einfach entschließt, nicht mehr zu singen. Gott ist nicht zufrieden mit dir, wenn du sagst, naja, wenn ich bin nicht hingegeben, also sollte ich auch nicht so tun, als ob ich hingegeben wäre, deshalb lasse ich es einfach sein. Nein, Gott ist weder zufrieden mit deiner geheuchelten Hingabe, noch ist er mit der Abstinenz deiner Hingabe zufrieden. Er möchte deine Hingabe. Er will, dass du seinen Wert erkennst. Er will, dass du erkennst, dass er dir alles gegeben hat, dass er dich liebt über alle Maßen, so wie wir heute Morgen gesungen haben, dass du eintauchen darfst und er lädt dich ein dazu. Und er ist nicht okay damit, wenn du gelangweilt bist von ihm, weil es weder ihn ehrt, noch dir gut tut. Wie zufrieden warst du bisher in deinen Wüstenzeiten, wo Gott dir relativ gleichgültig war? Das ist nicht das, was wir wollen als Christen. Wir wollen ihm nah sein. Und Gott will, dass du ihm nah bist. Und deshalb ist er unzufrieden mit deiner Zufriedenheit, ihm fern zu sein. Er möchte nicht, dass wir nur so tun, als wäre er uns wichtig. Er möchte uns wichtig sein. Komm zurück zu diesem Herz der Anbetung. Lass dich einladen von ihm, es wirklich wieder ernst zu meinen, in den Gottesdienst zu kommen, weil er da ist, weil wir gemeinsam ihn feiern wollen, den, dem wir alles verdanken, unser größter Schatz, unser Herr, für den wir alles aufgeben würden. Lass dich neu anstecken von ihm. Der Gidi, der ist mittlerweile ein richtig cooler Street-Hockey-Spieler geworden. Der kann mit den Inlinern durch die Gegend fahren, vorwärts, rückwärts und den Ball durch die Gegend schieben. Und ich bin echt beeindruckt. Und natürlich ist er auch begeistert von den Adler Mannheim. Oder Gidi, Adler Mannheim sind cool. Genau. Und wenn man so die Adler Mannheim toll findet, dann braucht man natürlich auch so ein Trikot. Und wenn man die richtig gut findet, dann zieht man dieses Trikot auch an. Und schwuppdiwupp, auch schon richtig professionell aus. Wie so ein Adler-Fan. Wer nimmt es mir ab? Bin ich ein Adler-Fan? Hey. Ich brauche nur noch eine Bierflasche in der Hand und muss noch ein bisschen grölen. Dann werdet ihr mir bestimmt abnehmen, dass ich einer der größten Adler-Fans bin. Wenn ihr euch aber dann so ungefähr eine Minute mit mir unterhaltet, dann werdet ihr merken, dass ich ziemlich wenig Ahnung von den Adlern habe. Ich kriege es gerade noch so hin zu wissen, dass der Ball, mit dem die da spielen, Puck heißt, dass die auf einer Eisfläche sind. Ich weiß nicht mal, wie viele Spieler da auf dem Spielfeld für eine Mannschaft spielen. Ich habe keine Ahnung, wie man das Spiel gewinnt, außer natürlich, dass dieser Ball, der Puck heißt, in das Tor letztlich muss. Aber nach wie vielen Runden und was und immer, weiß ich auch nicht. Weiß nur, die dürfen ihre Handschuhe nicht ausziehen, sonst gibt es Ärger. Das habe ich auch schon mitgekriegt. Gestern Abend war der SRH-Dämmermarathon. Mannheim-Ludwigshafen, früher hieß der MLP-Marathon und es melden sich jede Menge sportliche Menschen an, das heißt ich nicht, und die haben ein Ziel, nämlich entweder einen kompletten Marathon, einen Halbmarathon oder einen Teammarathon zu laufen, und die sehen dann auch immer dementsprechend sportlich aus. Ich kann mir jetzt zwar so ein schickes Laufhöschen anziehen und noch so ein Funktions-T-Shirt drüber, mir die besten Nikes holen, damit ich dann wirklich sehr professionell aussehe und da hingehen, aber sobald ich anfange zu laufen, wird offensichtlich sein, dass ich da nicht dazugehöre. Das ist nicht echt. Das hier ist nicht echt. Ich kenne die Adler Mannheim nicht. Ich war noch nicht mal auf einem Spiel von denen. Ich bin kein Marathonläufer. Auch wenn ich mich kleide wie einer, ich bin es nicht. Und genauso wenig wirst du zu einem hingegebenen Jesus-Nachfolger, wenn du sonntags in den Gottesdienst kommst, wenn du in eine Hausgruppe gehst und wenn du den Text der Bibel liest, ohne dabei Gott zu suchen. Gott will, dass du echt bist und keine Fälschung. Und deshalb komm zurück zu dem Herz der Anbetung. Gott will nicht den äußeren Schein. Er will nicht, dass du aussiehst wie ein Christ. Er will, dass du in Christus verliebt bist. Er will nicht, dass du so tust, als wäre er dein Ein und Alles. Er will dein Ein und Alles sein. Gott will nicht Gott plus sein. Gott will Gott Punkt sein. In deinem Leben. Er lädt dich heute Morgen ein und sagt, komm und such mich, damit du lebst. Es geht nicht um den Schein, es geht um das Sein. Sein statt Schein ist ein Zungenbrecher, kann man sich aber hoffentlich gut merken. Es geht nicht darum, dass du so aussiehst, als ob, sondern es geht darum, dass du wirklich bist, was du vorgibst zu sein, dass du wirklich ein Jesus-Nachfolger bist, der verliebt ist in ihn. Also Israel sah zwar irgendwie heilig aus mit ihren Festen, mit ihren Lobpreisliedern und mit ihren Opfern, die sie gebracht haben, aber in Wirklichkeit waren sie es nicht. Aber wie ist es Amos denn aufgefallen? Weil ich meine, der Schein war ja da. Es war ja, die haben ja irgendwie ein religiöses Leben geführt. Und könnte man sagen, gut, Amos, der war irgendwie close mit Gott. Der hat es ihm wahrscheinlich verraten. Ja, das einerseits auch. Aber wie so häufig im Leben unterscheidet sich die Fälschung vom Original. Es sah zwar alles sehr viel danach aus oder sehr stark danach aus, als ob die Israeliten wirklich ein gottesfürchtiges Leben leben, aber so an der Fassade ist der Putz runtergebröckelt. Die Fälschung konnte dem prüfenden Blick nicht standhalten. Wer hat schon mal so, vor vielleicht 10, 15 Jahren hatte man noch die thailändischen Raubkopien, wenn man irgendwelche Filme auf DVD haben wollte, aber spätestens dann, wenn während des Films irgendwie so ein schwarzer Schatten aufsteht und rechts aus dem Bild rausläuft, merkst du, da stimmt was nicht. Vielleicht hast du die DVD für viel Geld erworben und ärgerst dich dann, ist ja gar kein Original. Aber so ist es auch mit unserem Leben. Wir können eine Zeit lang den Schein wahren und so tun, als ob alles in Ordnung wäre. Aber die Fälschung wird irgendwann auffliegen. Es gibt Punkte, da wird erkenntlich sein, dass das nicht das Original ist. Und Amos hat die Fälschung erkannt. Amos hat gesehen, wenn Israel wirklich so hingegeben wäre, wie sie es vorgeben, indem sie Geld spenden und Lieder singen, dann würde ihr Leben ganz anders aussehen. Und ganz speziell würden sie ganz anders mit den Armen und Schwachen in ihrem Umfeld umgehen. Wenn sie wirklich Jahwe so hoch achten würden, dann könnten diese Missstände in ihrem Leben nicht erkennbar sein. Dass sie den Armen noch wegen ein paar Schuhe, das er geschuldet hat, in die Sklaverei verkaufen. Dass sie geringschätzig über die Geringen und Schwachen gedacht haben und geringschätzig mit ihnen umgegangen sind. Amos wusste, wenn die wirklich Zeit mit dem Gott verbringen würden, mit dem ich Zeit verbringe, dann wäre das ein No-Go. Dann würde das einfach nicht funktionieren. Denn beholding is becoming. Das, was du anschaust, zu dem verwandelst du dich auch. Wenn du Zeit mit Gott verbringst, und das war Amos klar, dann wird sich Gottes Wesen in deinem Leben widerspiegeln. Du kannst nicht mit dem großzügigsten Wesen, dem Schöpfer aller Welt, der die Liebe in Person ist, Gemeinschaft haben und ihn anbeten und gleichzeitig das, was er liebt, verachten. Beholding is becoming. Es passt nicht zusammen. Es ist ein Ausschlussverfahren. Und das sieht auch Paulus so. In 2. Korinther 3, Vers 18 schreibt er, ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Paulus hat es genauso gesehen wie Amos. Amos sieht, kann nicht sein, Gott, Israel. Niemals haben die innige Gemeinschaft miteinander. Und Paulus macht uns Mut und sagt, hey, wenn du Zeit mit deinem Schöpfer verbringst, dann wird sich sein Charakter in deinem Leben widerspiegeln. Genau das Gleiche, was Amos sagt. Und wie cool, er selbst wird es tun. Wer von euch kennt Ehepaare, die vielleicht auch schon länger zusammen sind, die sich mittlerweile schon relativ ähnlich sehen? Ja, das sind schon ein paar da. Also ein Psychologe, der heißt Robert Zajonc oder ähnlich von der Universität Michigan, der hat ein Experiment gemacht. Der hat sich Hochzeitsbilder geben lassen von unterschiedlichen Ehepaaren, also quasi das Bild ihrer Hochzeit, wo die beiden zusammen drauf sind. Und dann nochmal ein Bild, das 25 Jahre später von diesem Ehepaar aufgenommen wurde. Und das Coole und Lustige ist, dass tatsächlich sich Gesichtszüge angepasst haben. Die sind sich ähnlicher geworden. Ich habe ein Bild gesehen, da hatte eine Frau Hängebacken und der Mann hatte auch Hängebacken. Also tatsächlich, ja, also passt auf, wenn ihr heiratet. Oder sprecht es irgendwie so ab, dass man sich vorteilhaft angleicht. Tatsächlich ist es Interessante, dass sogar je glücklicher die Ehe war, je besser diese Ehe funktioniert hat, je harmonischer das war, desto mehr ist es sogar passiert, dieser Angleich der Gesichter. Oder es gibt einen Effekt, den nennen die Psychologen den Chamäleon-Effekt oder das Spiegeln. Das passiert, wenn zwei Menschen, sage ich jetzt einfach mal, geht bestimmt auch mit mehr, zusammen sind und sich sympathisch finden, dann fängt an, der eine den anderen zu spiegeln, nachzumachen. Man macht plötzlich die gleiche Gestik, man schlägt die Beine übereinander, wenn der andere die Beine übereinander schlägt. Anneli und Jessie, ihr seid das beste Beispiel dafür. Ihr habt es allerdings von den Seiten her noch falsch. Ja, siehst du. Also sie sind noch nicht so ganz harmonisch in ihrer Ehe scheinbar. Wenn wir jemanden mögen, dann fangen wir an, dessen Gestiken, Mimiken, Verhalten nachzuahmen. Und so ist es mit uns auch und mit Gott. Wenn wir in seiner Gegenwart sind, ihn lieben, ihm Raum in unserem Leben geben, dann werden seine Charakterzüge immer mehr zu unseren Charakterzügen werden. Dann werden wir ihm ähnlich. Dort, wo Gott Hängebacken hat, werden wir Hängebacken bekommen. Dort, wo Gott Menschen liebt, werden wir Menschen lieben. Sein Charakter wird übertragen auf unseren Charakter. Und das Coole ist eben, dass es ein Werk des Herrn ist, wie wir das in 2. Korinther lesen. Dass es jetzt nicht so ist, dass wir sagen, oh, ich muss Zeit mit Gott verbringen, check 1, und dann muss ich mich anstrengen, dass ich seinen Charakter widerspiegel, check 2, so 2-Punkte-Liste. Nein, erster Aufruf heute Morgen ist, sucht mich. Gott sagt, such mich. Und dann ist es Gottes Werk. Wenn du ihn gesucht hast, dann wirst du ihn finden. Das ist cool, das sagt er nämlich an einer anderen Stelle. Wer mich sucht, der wird mich finden. Naht euch Gott, so wird er sich euch nahen. Wenn du Zeit in dieser Gemeinschaft verbringst, in seiner Nähe, dann wird Gott derjenige sein, der deinen Charakter verändert. Also Amos hat es erkannt, dass so wie Israel mit den Armen und Schwachen umgeht, dass sie nimmermehr wirklich eine echte Gemeinschaft mit Gott haben können. Und jetzt denkst du dir vielleicht, ich habe noch nie jemanden in die Sklaverei verkauft, weil er mir ein paar Schuhe geschuldet hat. Ging gerade noch mal gut, mein Leben scheint eine Gottesbeziehung wiederzuspiegeln. Ich bin nicht gegen irgendwelche armen Menschen, ich habe gar nichts gegen die, aber ich frage dich, wo bist du denn für sie? Wo bist du für die Armen da? Wo bin ich für Schwache da in meinem Leben? In Jakobus 4,17, Jakobus ist ein Hartriegel, der sagt, wer nun weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist Sünde. Zurück zu Amos. Also Amos erkennt, dass der Gottesdienst der Israeliten nicht echt ist, dass er nicht ehrlich ist. Er prangert das Geplärre ihrer Lieder an. Und Gott ist es eigentlich, der zu Israel sagt, anstatt diese Show hier abzuziehen, anstatt hierher zu kommen und zu tun, als ob, Amos 5,24, sorgt lieber dafür, dass jeder zu seinem Recht kommt. Recht und Gerechtigkeit sollen das Land erfüllen, wie ein Strom, der nie austrocknet. Also anstatt so zu tun, als ob ihr richtig heilig und tolle Christen wärt, damals Jahwe-Anbeter, Juden, Israeliten, übt Gerechtigkeit, Recht und Gerechtigkeit sollen zu sehen sein in Israel, im Leben jedes einzelnen Israeliten. Und Recht und Gerechtigkeit soll zu sehen sein in deinem und in meinem Leben. Und die beiden Worte, die hier stehen für Recht und Gerechtigkeit, heißen Misfat und Tesdaka oder so ähnlich. Also das sind zwei unterschiedliche Worte, die hier verwendet werden in der hebräischen Bibel. Und das eine, das Wort Recht, Misfat, kann man übersetzen oder ist vom Sinn her ein aktives Vorgehen, um Ungerechtigkeit zu beheben. Also wenn Gott sagt, es soll Recht unter euch gesehen werden, dann sagt er, hey, geh aktiv gegen Unrecht in deinem Umfeld vor. Und das Wort, das hier für Gerechtigkeit steht, das kann übersetzt werden, ist sinngemäß ein rechte Beziehungen leben, trotz sozialer Unterschiede. Also auch mit den Menschen, die jetzt nicht in unserem sozialen Beziehungsgefüge sind, gute Beziehungen zu leben, sie nicht herablassend anzuschauen oder auch irgendwie, geht ja in beide Richtungen, auch nicht irgendwie abwertend denjenigen gegenüber zu sein, die im sozialen Gefüge, sage ich jetzt mal, drüber stehen, was auch immer das dann bedeutet. Keine sozialen Unterschiede machen. Das ist was, das Gott von dir und von mir erwartet, dass er sehen möchte. Einige von euch kennen noch Ingrid, die mehrere Jahre hier im Haus des Herrn war. Sie ist letztes Jahr gestorben und sie war eine Person, in deren Leben man das ganz krass gesehen hat. Sie war eine Person, von der Leute aus ganz unterschiedlichen Schichten gesagt haben, das war eine Freundin, die hat mich wirklich wertgeschätzt, die hat sich an mir interessiert. Bei Ingrid konnte ein Obdachloser kommen, mit denen sie zusammengearbeitet hat, auch beruflich, oder es konnte ein Rechtsanwalt kommen. Es konnten Hauptschüler oder ein Student kommen. Egal, wer du warst, irgendwie hat sie es geschafft, dir zu vermitteln, dass du angenommen bist. Sie hat keine sozialen Unterschiede hervorgehoben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin da nicht immer so vorbildlich drin. Aber Gott sagt, ich möchte, dass ihr da keine Unterschiede macht. Wer sind die Armen und die Schwachen in deinem und meinem Umfeld, denen wir gegenüber recht handeln sollen? Und gerecht gegenüber sein sollen. Ja, natürlich sind es die Obdachlosen, die Flüchtlinge, die Behinderten, die Menschen mit Behinderung, Entschuldigung, oder auch, diese großen Gruppen, wo wir sagen, ja, die Senioren im Altersheim, die niemanden mehr haben, das sind die Schwachen, die Hilfsbedürftigen, die Witwen und die Waisen. Wer sind die Witwen und die Waisen unserer Zeit? Und ja, diese Gruppen, das sind alles Leute, die offensichtlich die Schwachen der Gesellschaft sind. Aber bevor du jetzt dir heute Morgen vornimmst, okay, ab nächster Woche gehe ich einmal die Woche ins Obdachlosenheim und am nächsten Tag ins Flüchtlingsheim und am nächsten Tag ins Seniorenheim, möchte ich dir sagen, bevor du das alles dann eh nicht tust, schau dich zuerst mal in deinem Umfeld um, wo da Menschen sind, die deine Hilfe und deine Unterstützung brauchen. Wo kannst du Recht und Gerechtigkeit in deinem unmittelbaren Alltag üben? Vielleicht ist es ein Kollege, den kein anderer Kollege leiden kann, über den die anderen schlecht reden, dem du einfach, wo du einfach mal dagegen gehst oder nicht mit einsteigst in die Lästerrunde, den du vielleicht einfach mal in der Mittagspause einlädst, mit dir die Mittagspause zu verbringen, den du fragst, ob er mitkommen möchte in die Kantine. Vielleicht ist es der Schwache, der in deinem Alltag mit dir ist, der jetzt deine Unterstützung braucht, wo sich deine Beziehung zu Gott in deinem Alltag widerspiegeln soll. Vielleicht ist es deine alte Nachbarin, die so ein bisschen verschroben ist oder dein alter Nachbar und der eigentlich so ein bisschen kauzig ist und auch eher anstrengend, wenn man mit ihm redet oder wenn man ihm begegnet. Vielleicht ist das der einsame Mensch, der niemanden mehr hat, der zu kauzig war, als dass sich noch jemand mit ihm beschäftigen möchte, dem du gegenüber Gottes Liebe weitergeben kannst, mit dem du einfach mal vielleicht auf dem Flur ein bisschen stehen bleibst und anstatt das Gespräch beenden zu wollen und aus der Situation rauszugehen, in das Gespräch einsteigst und mal Interesse an ihm zeigst oder sogar mit deiner Nachbarin einen Kaffee trinkst, einfach um ihr zu zeigen, hey, es gibt jemand, der hat Interesse an dir. Und nur weil du schwach bist, das sagt man ihr natürlich nicht so, ist es nicht so, dass ich kein Interesse an dir habe. Was würde Jesus tun? Vielleicht ist es die Mutter im Kindergarten, die zusammen mit dir ihr Kind abholt, das sie Kevin genannt hat. Und du dir denkst, echt jetzt? Und vielleicht triffst du sie auf dem Spielplatz und anstatt dir zu denken, Kevin, lädst du sie vielleicht einfach ein, mit Teil der Gruppe zu sein, der Mütter, mit denen du dich gerade unterhältst oder zum Mami-Treffen oder was auch immer man für Treffen hat, wenn man Kinder hat. Was würde Jesus in dieser Situation tun? Wer sind die Schwachen und die Armen in deinem Umfeld, in deinem direkten Umfeld? Sind es Kunden, denen du begegnest? Sind es Patienten, mit denen du zu tun hast? Sind es Vertreter, die regelmäßig reinschneiden, mit denen du Umgang hast jeden Tag? Sind es deine Mitarbeiter vielleicht? Wo kannst du den Schwachen schützen und eintreten für denjenigen, der benachteiligt ist, jeden Tag in deinem Alltag? Und wenn du das tust, mach weiter und denk größer. Geh ins Obdachlosenheim, sei für Flüchtlinge da, opfer deine Zeit, bring Gott angenehme Opfer, weil er diese Leute liebt, stell deine Zeit zur Verfügung. Geh ins Seniorenheim, spazieren, schnapp dir eine Omi und mach ihr Freude, indem du einfach Zeit mit ihr verbringst. Starte das HDH-Jugendcafé auf der Rheinau. Der Raum ist da, wir haben das Angebot. Da vorne ist das Jugendhaus, ist es da vorne? Irgendwo. An der Straße ist es Jugendhaus. Die Räume stünden zur Verfügung. Gott hat ein Herz für die Rheinauer. Und er liebt die Jugendlichen, die hier auf der Rheinau wohnen. Und er möchte, dass sie ihn kennenlernen. Und wenn wir Zeit mit ihm verbringen, dann werden wir ein Herz für die Rheinauer bekommen. Lass dich anstecken von dem, was Gottes Herz bewegt. Wenn du Interesse hast, komm auf uns zu. Je mehr wir Gott lieben, desto mehr werden wir lieben, was und wen er liebt. Okay, also solange es euch nicht stört, ist alles in Ordnung. Gut. Tim Keller, das ist ein cooler Pastor von einer riesigen Gemeinde in Manhattan, meine ich. Der sagt, wenn du Christ bist und regelmäßig zur Kirche gehst, nicht die Ehe brichst und nicht fluchst, aber dir nicht die Mühe machst, darüber nachzudenken, wie du in jedem Bereich deines Lebens Gerechtigkeit üben kannst, dann lebst du nicht wirklich gerecht. Also wenn du alles so einhältst, was man als Christ so einhalten sollte und der äußere Schein eigentlich wunderbar wirkt, aber du dir nicht Gedanken machst in deinem täglichen Leben, wie du in jedem Bereich Gerechtigkeit üben kannst, dann lebst du nicht wirklich gerecht. Oder anders gesagt in unserem Kontext, dann spiegelt dein Leben nicht wirklich das Leben von Gott wider. Dann spiegelt dein Charakter nicht wirklich Gottes Charakter wider. Oder anders, wenn wir Gott wirklich anbeten und nicht nur so tun, als ob, dann führt das immer zu echten Beziehungen, die sich über soziale Unterschiede hinwegsetzen. Dann führt das immer zu aktivem Vorgehen gegen Ungerechtigkeit. Und dann führt das immer zu Nächstenliebe. Und da frage ich dich und mich heute Morgen, wo stehen wir? Wo stehst du heute Morgen? Und die Einladung ganz am Anfang, damit, wenn du auch siehst, ich bin da nicht, die Einladung ganz am Anfang kommt von Gott. Sucht mich und lebt. Das ist der erste Schritt, den du tun musst. Sucht mich und lebt. Und Gott mit seinem Geist ist derjenige, der das andere in deinem Herzen wirken möchte. Wir werden jetzt noch eine Lobpreiszeit haben und in dieser Zeit möchte ich dich ermutigen, mach dir Gedanken darüber. Hinterfrag dich, hey, wie ehrlich komme ich tatsächlich vor Gott? Wahre ich den religiösen Schein oder geht es mir wirklich um eine Begegnung mit ihm? Und ich möchte dich einladen, jetzt in dieser Lobpreiszeit dich wirklich aufzumachen und wirklich ihn zu suchen, nicht das Lieder singen, nicht eine Response-Zeit, die man jetzt halt noch hat, sondern wirklich ihn. Und dann lass dich in dieser Begegnung von ihm verändern und nimm diesen Gedanken mit in deine Woche und frag dich, wo kann ich Gottes Charakter widerspiegeln? Oder noch besser, frag du Gott, Gott, was möchtest du heute durch mich tun? Wo möchtest du heute durch mich Gerechtigkeit üben?